Wer von euch weiß, was das hier ist? Ja, die ganz dicht vorne sitzen, haben schon gesagt, es ist ein Kompass. Ich habe es ein bisschen vergrößert für die, die jetzt das nicht genau sehen können. Es ist, wenn du genau hinschaust, ein Kompass. In diesem Falle sogar ein Marschkompass. Es ist ein Gerät, mit dem man, ja, wie er benutzt wird, da könnte man jetzt eine Schulung drüber machen, das dauert lange, da verweise ich auch auf YouTube-Videos. Aber vielleicht fragst du dich, wozu braucht man überhaupt einen Kompass? Was ist eigentlich das Besondere an diesem Kompass? Warum brauche ich sowas? Du brauchst so einen Kompass, um anzukommen. Du brauchst eine Karte, um dich zu orientieren, und aus dieser Karte nimmst du dir dann eine Marschzahl. Und mit dieser Marschzahl kannst du dann, wenn du diese Marschzahl einhältst, an diesem Ziel, das du dir vorgenommen hast, ankommen. Wenn du keinen Kompass hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du an deinem Ziel ankommst, geringer, sehr viel geringer. Gerade wenn du dich in einem Terrain bewegst, das keine vielen Anhaltspunkte hat, wie zum Beispiel auf dem Wasser, auf einer großen Wasserfläche, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dorthin kommst, wo du hin willst, ganz gering, wenn du keinen Kompass hast. Also ist der Kompass etwas ganz Nützliches. Natürlich kannst du sagen, okay, was ist das? Wir haben das alle erkannt. Wie benutze ich das? Kannst du auch lernen. Aber eigentlich kommt das, die totale Begeisterung über den Kompass kommt dann in dein Leben rein, wenn du viele Umwege gelaufen bist, wenn du sogar zu Schaden gekommen bist, beispielsweise auf dem Wasser, weil du über einen Stein gefahren bist und dir die Schraube an deinem Motor kaputt gefahren hast, dann beginnst du den Kompass zu lieben und dann bist du total fixiert darauf, dass du möglichst nicht von der Zahl, die du dir erarbeitet hast, indem du die Karte aufgeschlagen hast und geguckst, wo bin ich und wo will ich hin, und dann ergibt sich daraus eben genau, das musst du dann also auf YouTube nachschauen, wie das ganz genau ist, das sprengt jetzt den Rahmen, aber gibt es eine Marschzahl, und wenn du diese Marschzahl einhältst, dann kannst du sicher sein, dass du auch dort ankommst, wo du hin willst. Wenn du allerdings keinen Kompass hast, dann ist die Schwierigkeit, dass du möglicherweise vom Weg abkommst. Und das ist eigentlich genau unsere Situation. Wir haben auf der einen Seite eine Karte, das ist in unserem Falle vielleicht die Bibel, die wir aufschlagen können, wo wir Orientierung bekommen, wo sind wir und wo wollen wir hin. Aber dann müssen wir das ja jeden Tag in unserem Leben umsetzen. Praktisch in Schritte ummünzen, so wie du das auch von der Karte her nimmst. Du kannst ja nicht dort stehen bleiben, wo du jetzt die Karte aufgeschlagen hast, sondern du möchtest ja dann auch dahin kommen, wo du eigentlich hingehen möchtest. Also gehst du Schritte. Und viele von uns wissen das, haben das schon erlebt, dass die Strömungen und die Einflüsse in deinem Leben dazu führen, dass du vom Weg abkommst. Das drängt dich mal dorthin und das drängt dich mal dorthin, und dann bist du ein bisschen verwirrt und du denkst dir, ach, müsste ich lieber ein bisschen mehr nach links, und dann denkst du, ah, müsste ich ein bisschen mehr nach rechts, und wenn du im Wald bist, siehst du irgendeinen Trampelpfad und denkst, vielleicht führt dieser Pfad irgendwo hin. Auch für diejenigen, die nicht Jesus nachfolgen, ihr habt das erlebt, wenn ihr Sport treibt, von selbst kommst du nirgendwo hin. Wenn du nicht genau dir das vornimmst und einen genauen Plan machst, wenn du dich treiben lässt, dann fällst du zurück in eine Gemächlichkeit und sagst, ah, lieber nicht. Oder Ernährung oder Gesundheit oder auch Finanzen. Es betrifft nicht nur die Nachfolge Jesu, sondern es betrifft eigentlich unser gesamtes Leben. Und wir merken es eigentlich auch zunächst gar nicht, dass wir vom Kurs abgekommen sind. Oder wir denken uns, ach, ich bin ja nur so 1 oder 2 Grad vom Kurs abgekommen. Ist ja nicht schlimm. Eine kleine Abweichung, bisschen daneben. Die, die Fußballfans sind, wissen, dass man beinahe ein Tor geschossen hat, aber das zählt nicht. Auch wenn es ein hauchdünn daneben ist, ist es nicht drin. Und wenn du mit dem Schiff unterwegs bist oder auf Wanderungen bist und du weichst vom Kurs auch nur 1 oder 2 Grad ab, wenn du die Linie ausziehst, du brauchst nur ein paar Kilometer, die Linie auszuziehen, bist du völlig woanders, eigentlich genau dort, wo du nicht hin wolltest. Und so ist das auch mit unserer Beziehung zu Gott, für diejenigen, die Jesus nachfolgen, für diejenigen, die sagen, das mit Jesus, das mit dem Glauben, das mit Christus, mit der Gemeinde, ist mir wichtig. Es ist mir für mein Leben wichtig, es ist mir wichtig für das Leben meiner Familie, es ist mir wichtig für das Leben meines Umfeldes, der Gesellschaft, für alles, wo ich Einfluss habe, wäre es mir wichtig. Aber es braucht Aufmerksamkeit und es braucht Disziplin. Also jemanden, dem man jetzt das Steuer von einem Boot übergibt, schärft man ein, schau auf den Kompass. Bei Segelbooten ist der Kompass meistens sogar direkt vor der Nase. Schau auf den Kompass. Und dann kriegst du da eine Zahl genannt und dann muss der Kompass auf dieser Zahl bleiben. Warum erzähle ich uns das? Ich erzähle uns das, weil du dich vielleicht fragst eben gerade, wozu brauche ich eine Kleingruppe? Warum brauche ich eine Kleingruppe? Du erfährst nächsten Sonntag, was eine Kleingruppe ist und wie wir es machen. Aber vielleicht fragst du dich, ja, das ist ja super interessant, das höre ich mir auch gerne an, aber warum brauche ich eine Kleingruppe? Warum ist eigentlich eine Kleingruppe unverzichtbar? Wir, die wir kirchlich geprägt sind, sind so geprägt, dass wir sagen, gut, also, und das höre ich oft auch in Gesprächen mit Menschen, ja, ich bin eigentlich gar nicht so christlich und ein Kirchgänger bin ich auch nicht. Also, dass ich regelmäßig in Gottesdienst gehe, das ist eher unwahrscheinlich. Anders als jetzt bei dir, der du jetzt vielleicht sogar regelmäßig in Gottesdienst gehst. Entweder du kommst physisch hierher oder du bist online zugeschaltet. Wir haben ja beide Möglichkeiten. Das heißt also, wenn du es nicht aus dem Bett schaffst, sonntags morgens, was man ja schon mal verstehen kann, auch bei dem Stress, den du hast, kannst du ja trotzdem den Fernseher einschalten. Wobei ich immer schmunzeln muss, ich sehe ja hinten im Backend, wann jemand zuschaltet. Und ich muss immer schmunzeln, dass man selbst zu Hause die Hälfte es nur schafft, pünktlich einzuschalten. Also das finde ich, das schmunzelt, das macht mich immer. Aber gut, ich verstehe zu Hause, dann springt dir die Katze durchs Frühstück und dann hast du Theater und dann kommst du natürlich zu spät auch online zum Gottesdienst. Aber muss man natürlich nicht, aber zu Hause ist natürlich die Ablenkung noch viel größer. Kannst du online schauen, kannst du hier sein, aber weißt du, das reicht nicht. Das reicht nicht, um geistlich nach vorne zu kommen. Wozu brauchen wir also die Kleingruppe? Die Kleingruppe hilft dir, auf Kurs zu bleiben. Die Kleingruppe gibt dir eigentlich all die Erfahrung, nach der du suchst. Wir Menschen, wir sind geschaffen als Gemeinschaftswesen. Das siehst du schon bei den Leuten, die Schafkopf spielen. Ein Spiel, das mir verborgen ist, ich verstehe es nicht, aber da treffen sich Menschen und genießen die Gemeinschaft bei einem Kartenspiel. Selbst sowas zeigt deutlich, dass du eigentlich gerne mit Menschen zusammen bist. Und einfach nur in Gottesdienst zu kommen und wieder nach Hause zu gehen, ist schon eine gute Erfahrung und das bringt dich schon ein ganzes Stück weiter. Aber um auf Kurs zu bleiben, brauchst du Geschwister, brauchst du Menschen, die mit dir auf dem Weg sind? Brauchst du Menschen, die mal auch drauf schauen, wie es dir geht? Wir wissen das alle nicht. Und wenn du hier kommst und ich frage dich, wie geht's dir, dann sagst du, danke, gut. Und ich erfahre eigentlich ganz wenig von dem, was dich eigentlich gerade wirklich bewegt. Aber in der Kleingruppe zum Beispiel geschieht das. Da kennt man dich. Kennt man deine Geschichte, da freut man sich mit deinen Erfolgen, da ist man traurig über das, was du Trauriges erlebt hast. Da findest du auch die Hilfe, im Grunde findest du alles das, was man unter pastoraler Fürsorge zusammenfassen kann in der Kleingruppe, dafür ist sie da. Alles das, was wir von außen, von vorne hier überhaupt nicht leisten können. Und ich nehme uns hinein. Wir sind ja, wenn ihr wisst, wenn ihr euch erinnert, Perspektivenwechsel. Wir sind in dieser Geschichte, die Israel definiert, wo Israel auch, wenn du die gerade aktuell auch, geht's ja um genau dasselbe. Es geht um Land. Es geht um Land, das streitig gemacht werden soll. Es geht um Menschen, die es hassen, dass es überhaupt Israel gibt. Und in der hebräischen Bibel ist im Grunde so die Definierung des Volkes Israel die Errettung aus Ägypten durch Mose, dann die Wunder, die geschehen sind auf dem Weg raus aus dieser Gefangenschaft, durch das Rote Meer hindurch, und dann durch die Wüste ein bisschen, das ist gar nicht weit, und dann stehen sie eben genau vor diesem verheißenen Land. Es war Gottes Absicht überhaupt nicht, dass sie in der Wüste bleiben sollen. Es war Gottes Absicht überhaupt nicht, dass sie den ganzen Tag nur Manna essen sollten. Es war Gottes Absicht überhaupt nicht, dass sie in dieser prekären Lage sein sollten, sondern seine Absicht war, ich führe euch aus der Gefangenschaft heraus, bringe euch durch die Wüste, versorge euch, und dann habe ich euch aber ein Land verheißen, in dem Milch und Honig fließt. Diese Geschichte bewegt uns seit einigen Wochen. Und es ist eigentlich auch eine Geschichte von uns. Weil auch das Niveau, auf dem du jetzt Jesus nachfolgst, ist eigentlich nicht das Niveau, das Gott für dich vorgesehen hat. Dass du eigentlich immer nur dann betest, wenn das Wasser dir schon Oberkante, Unterlippe steht. Dass du eigentlich nur dann sagst, oh, hilf mir, wenn du gar nicht mehr anders kannst. Der Plan Gottes ist tatsächlich, dass du Leben haben solltest und Leben im Überfluss. Das ist sein Plan. Nicht Leben knauserig, wo du sagst, oh, kann ich mir das jetzt noch leisten? Und manche Leute sagen dann, oh, wann sterbe ich endlich? Und da gibt es im Neuen Testament einen Brief, der wird überschrieben mit an die Hebräer. Das ist ein Brief an wahrscheinlich jüdische Gläubige, Nachfolger Jesu in Rom, an die Hebräer. Man weiß nicht, wer der Autor ist, gibt Streit drüber. Manche sagen, es ist Paulus, andere sagen, kann nicht sein, der Brief ist zu schlecht geschrieben, sprachlich zu schlecht. Also Paulus hat viel avanciertere Briefe geschrieben. Jedenfalls an die Hebräer, das ist ein Brief in dem Neuen Testament, ein sehr spannendes Buch, und dieses spannende Buch nimmt gerade dieses Thema auf. Und wir steigen jetzt mal ein in diesen Brief an die Hebräer, Kapitel 3, Vers 7. Und da heißt es, aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist. Und das alleine schon hat mich elektrisiert. Weil offensichtlich wir hier direkt mit Gott zu tun haben. Gott, der Heilige Geist, spricht direkt zu uns. Im Vorfeld wird uns erzählt, Mose war groß, Jesus ist größer. Alles das, was ich euch eben gesagt habe, der Plan Gottes ist, dass ihr richtig überfließt von Leben und von Freude und von allem. Und aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist, wenn ihr heute seine Stimme hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Heute ist immer heute. Also wenn du morgen diesen Text liest, ist morgen heute. Wenn du gestern gelesen hast, war gestern heute. Heute ist heute. Wenn du heute die Stimme Gottes hörst, verschließ dich seinem Reden nicht. Und der Hebräerbrief zitiert den Psalm 29, Vers 7 bis 11. Er zitiert den Psalm 29 und sagt, macht es nicht wie das Volk in der Wüste an jenem Tag, als sie gegen ihn rebellierten und Gott herausforderten. Wie haben sie denn rebelliert und wie haben sie denn Gott herausgefordert? Gott hat gesagt, ich habe einen Plan für euch, ich habe ein schönes Land für euch. Dieses Land ist voller Ressourcen. Im Grunde ist es Milch und Honig, ist ein Bild, bildlich gesprochen, bedeutet überfließend, voller Ressourcen. Das könnte Kreativität sein, das könnten Finanzen sein, das kann einfach nur Gesundheit sein, das kann einfach nur Freude sein, das kann ganz, 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 ganz viel sein. neue Ideen. Und er sagt, lernt von ihnen, macht es nicht so wie sie. Und wir waren ja schon mehrfach jetzt vor diesem verheißenen Land gestanden und haben gehört, wie das ganze Volk dann gesagt hat, oh Gott, oh Gott, oh Gott, furchtbar, wären wir doch lieber in der Gefangenschaft geblieben, wären wir doch lieber, dann hätten wir wenigstens gewusst, was auf uns zukommt, dann wäre die Gefängniszelle definiert, dann wäre die Arbeitslast definiert und wir hätten wenigstens was zu essen gehabt und jetzt müssen wir uns auf dieses Abenteuer einlassen, wir wissen eigentlich überhaupt nicht, wie das ausgeht, weil dieses Jahr scheint ja offensichtlich super gefährlich zu sein. Aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist. Und dann zitiert er einen Psalm. Und alleine an dieser Stelle bin ich hängen geblieben und ich war total elektrisiert und habe mir gedacht, aha, warum brauche ich einen Kompass, um anzukommen? Warum soll ich die Bibel lesen? Weil durch das Lesen der Bibel, in diesem Falle wird das vorgeführt, Psalm 95, Vers 7 bis 11, der Heilige Geist zu dir spricht. Nicht damit du was abhakst, nicht damit du irgendeinem Anspruch genügst, auch an dich selber. Nein, damit der Heilige Geist zu dir sprechen kann, damit Gott selber zu dir sprechen kann. Und dann wendet er, der Schreiber, sich an uns. Und er sagt, achtet also darauf, Geschwister. Er sagt nicht, achte also darauf, Gottfried, achte also darauf, wenn du jetzt von Positionen sprechen möchtest, Pastor, achte also darauf, Ältester. Haben wir alles in unserer Gemeinde nicht. Wir haben keine Positionen zu vergeben. Wir haben nur Funktionen. Riesenunterschied, völlig andere Herangehensweise. Und hier wird das richtig aufgebrochen. Es geht nicht um irgendwelche Pfarrer, die auf irgendwas achten sollen, sondern es geht um dich. Du, ich soll darauf achten. Und worauf, worin liegt meine Verantwortung? Wo achte genau darauf, ist ja letztlich genau das, was ich sage. Schau hin, halte Kurs, nimm diesen Kompass ernst, schau, mach die Augen auf, achte darauf, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich vom lebendigen Gott abwendet. Also der Mechanismus geht so, du rebellieren bedeutet, du wendest dich gegen Gott, du sagst nee, Gott sagt ja und du sagst nee. Und indem du nee sagst, gibst du dem Unglauben Raum und wendest dich von dem lebendigen Gott ab. Dein Kurs ist plötzlich ein anderer. Wessen Verantwortung ist es, dass wir, dass du, dass ich nicht so unterwegs sind? Wessen Verantwortung ist es? Wenn du mir jetzt genau zugehört hast, könntest du hier an die Nase fassen, die genau in deinem Gesicht ist und sagen, meine Verantwortung ist es. Es ist meine Verantwortung. Nach dem Hebräerbrief ist es meine Verantwortung. Deswegen haben wir Kleingruppen, weil es deine Verantwortung ist. Es ist nicht meine Verantwortung, es ist deine Verantwortung, weil du hast die Augen dort, wo das passiert. Du hast die Augen ganz dicht und deine Ohren und dein Herz ganz dicht an den Menschen, die dich unmittelbar umgeben. Und das geht am besten in der Kleingruppe. Das geht am besten in einer Gruppe von Menschen, die sich regelmäßig treffen. Muss ja nicht jede Woche sein. Vielleicht hast du gar nicht so viel Zeit. Vielleicht kannst du dich nur alle 2 Wochen treffen. Aber wo du dich einfach mal für eine bestimmte Zeit, wir haben ja auch Semester, du musst dich ja nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag da verpflichten, sondern du kannst einfach mal sagen, es interessiert mich jetzt und ich mache jetzt mal bis zum Sommer, mache ich mal da mit. Triffst dich mit Menschen. Und redest über das, was dich bewegt, redest über das, was wir hier am Sonntag besprechen, fragst dich zum Beispiel, wie letzten Freitag in der Mutter-Kind-Gruppe meine Frau gefragt hat, die Mütter und Väter mit ihren Kleinkindern, was sind denn Riesen in deinem Leben, wo musst du einen Riesen überwinden? Und dann wird das ganz lebenspraktisch. Da kennt man dich. Da ist das, was dich betrifft, relevant. Da freut man sich über deine Erfolge, da feiert man deine Erfolge, da kannst du dich entwickeln. Und eine Kleingruppe bei uns ist nicht ein Gottesdienst, der nach dem gottesdienstlichen Prinzip verfolgt, dass du betest und dann ein Lobpreis machst und dann irgendjemand eine Predigt vorbereitet und du nur angepredigt wirst und dann sitzt du da wieder und dann gibt's noch einen Kuchen und vielleicht eine Tasse Kaffee und dann gehst du nach Hause und das ist für den, der das veranstaltet oder der Gastgeber ist, ein Stress, weil der muss sich ja darauf vorbereiten und das ist für dich auch unbefriedigend, weil genau das ist ja nicht das, warum du in eine Kleingruppe gehst. Sondern eine Kleingruppe ist, wo wir alle miteinander reden, wo wir alle miteinander hören, wo wir uns alle füreinander öffnen, wo wir vielleicht gemeinsam sogar etwas machen, was uns am Herzen liegt, irgendwie, keine Ahnung was, einen Kindergarten streichen oder den Nachbarn helfen oder irgendwie sowas, etwas Schönes machen gemeinsam und sich gemeinsam erleben, wie man gemeinsam etwas macht. Das kann alles in der Kleingruppe passieren. Vor allen Dingen aber bist du mit Menschen zusammen, die vielleicht sogar in dein Leben hineinsprechen dürfen. Die vielleicht sogar sagen, du, was du mir jetzt gerade erzählst, das klingt alles sehr logisch und das machen auch alle, aber ist das wirklich sinnvoll? Solltest du das wirklich tun? Bist du dir sicher? Oder du bist total niedergeschlagen und brauchst Trost. Wo findest du diesen Trost? Nicht im Alkohol, nicht in irgendeinem Konsum oder irgendeinem Rausch, sondern du findest den Trost in der Gemeinschaft von Menschen, wo Jesus in der Mitte ist. Und dann heißt es, ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert. Ermahnt und ermutigt ist dasselbe Wort, das ist nur auseinandergelegt, das heißt Parakaleo auf Griechisch. Das ist das genau das, was der Heilige Geist bewirkt. Der Heilige Geist ist der Tröster, der Heilige Geist ist der Ermutiger, der Heilige Geist ist der, der Weg weist, der Heilige Geist ist der, der dich auf Kurs hält, der Heilige Geist ist der zu dir spricht. So redet Gott zu dir und das wird hier gesagt. Das ist unsere Aufgabe, uns gegenseitig zu ermutigen. Und hey, das ist das größte Mangel im Augenblick. Also ich erlebe es so, Mangel an Ermutigung. Es gibt genug Entmutigung, es gibt genug Dinge, die dich total runterziehen, depressiv machen können und niedergeschlagen machen können. Und es gibt zu wenig Ermutigung. Und deswegen wollen wir auch Gottesdienste feiern, wo das im Mittelpunkt steht, das ist einer unserer Werte, ermutigend zu sein. Und genau das soll in der Kleingruppe passieren, wo du beginnst zu ermutigen. Vielleicht brauchen die Oberpfälzer da noch eine besondere Dosis, weil da ist ja passt schon irgendwie so die größte Ermutigung, die du kriegen kannst. Aber hey, lass uns ein bisschen da, wenn du jetzt sagst, die Amerikaner, aber lass uns ein klein bisschen mehr aus dem Haus kommen und lass uns einfach ein klein bisschen uns mehr freuen und vielleicht ein klein bisschen mehr feiern und ein klein bisschen uns gegenseitig ermutigen. Denn es gibt dieses Heute, ist ganz wichtig, dieses Heute bedeutet heute. Und das ist so tief im Grunde, weil du ja nicht weißt, was morgen ist. Das Einzige, was du hast, ist heute. Du denkst, du hast morgen, aber das hast du nicht. Du dachtest, du hast gestern, aber das hast du nicht. Gestern ist vorbei, morgen ist noch nicht da. Das Einzige, was du hast, ist heute. Und heute, wenn du schnaufst, dann gilt dieses Heute noch. Solange du also schnaufst, gilt dieses Heute noch. Und dieses Heute ist eine Verheißung der Gnade. Heute kannst du noch umkehren. Heute kannst du noch Buße tun. Heute kannst du noch diese Gnade annehmen. Heute kannst du noch Jesus begegnen. Heute kannst du noch eine Entscheidung treffen. Und ich will dir jetzt nicht den Spaß verderben, aber es ist durchaus möglich, dass du morgen schon gar nicht mehr reden kannst, obwohl du noch schnaufen kannst. Deswegen ist heute wichtig. Und wenn du heute etwas machen kannst, dann mach es heute. Vor allen Dingen, und das ist das, worum es jetzt hier geht, heute lasst uns ermutigen. Dass da auch ermahnen steht, ist insofern richtig, weil das Ermutigen uns natürlich in die richtige Richtung ermutigen soll. Also wenn du genau weißt, der Kurs, den der jetzt gerade eingeschlagen hat, führt geradewegs auf den Felsen zu, dann sollst du nicht sagen, go for it. Ja, ich möchte es krachen sehen. So. Sondern dann sagst du, da ist ein Felsen, auf den du zusteuerst, du solltest den Kurs ändern. Ermahnt und ermutigt einander viel mehr, Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert. Das ist der Perspektivenwechsel. Warum brauchst du eine Kleingruppe? Du brauchst nicht eine Kleingruppe, um noch mehr Termine in deinem Kalender zu haben, sondern du brauchst eine Kleingruppe, du brauchst Menschen, die mit dir unterwegs sind, um auf Kurs zu bleiben, um besser auf Kurs zu kommen, um Fragen zu beantworten, um Fragen zu stellen, um dein Denken anzuregen, um deine Intelligenz wach zu küssen, um deine Möglichkeiten einzubringen, um dich zu erfahren, um dich zu erleben und vor allen Dingen, um ermutigt zu werden. Tag für Tag, solange dieses Heute heißt, von dem die Schrift spricht und es noch andauert. Damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Also eben haben wir gesehen, dass wir abweichen können, wie der Mechanismus da ist, und hier sehen wir es nochmal. Das Wort betrügen steht deshalb drin, weil wir, wenn wir betrogen werden, es erst nicht merken. Sonst würdest du ja nicht betrogen werden, weil du bist ja nicht doof. Wenn du wüsstest, dass das ein Betrug ist, würdest du ja sagen, ha, 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 ich sehe dich, ha, ha, ich habe dich entlarvt. Wenn du diesen Schockanruf bekommst und die Betrüger da irgendwie, keine Ahnung was, wie viel Geld von dir wollen, und du einfach bei Sinnen bist und sagst, ha, 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 da kann ich mir nur totlachen, mein Sohn heißt nicht Kevin. Kennen solche Menschen nicht. Schon gar nicht will ich einem Kevin, den ich kenne, mein Erspartes geben. Ein Betrug ist dann ein Betrug, wenn du es nicht mitkriegst und erst später rausfindest, um Gottes Willen, was ist denn da passiert? Und das ist genau mit der Sünde. Diese Sünde, wir haben ja schon über Sünde gesprochen, du kannst gucken in unserer Mediathek, da ist das Thema auch nochmal richtig aufgekommen. Es ist ein schlimmes Wort vielleicht für manche, aber es heißt eigentlich nur, dass du abweichst vom Kurs, und zwar gravierend. Und die Sünde sagt dir aber, es ist gut, es fühlt sich gut an, es ist richtig, das solltest du machen, unbedingt, unbedingt, unbedingt. Und dann verschließen wir uns dem Wirken Gottes. Gott wirkt immer noch, aber bei dir ist die Tür zu. Und deswegen brauchst du eine Kleingruppe. Du brauchst Menschen, die dir sagen, du pass mal auf, du bist hier gerade auf dem Weg, dich zu verschließen für das, was Gott wirkt. Willst du dich wirklich betrügen lassen? Wir sind ja mit Christus verbunden, sagt der Hebräerbrief, und haben Anteil an dem, was ihm gehört, vorausgesetzt, wir halten mit aller Entschiedenheit an dem fest, was uns von Anfang an Zuversicht gab. Zuversicht. Eine der letzten Predigten habe ich über Zuversicht gesprochen. Was hat dir Zuversicht gegeben? Was hat dir Zuversicht gegeben? Was hat dir Glauben gegeben? Der Hebräerbrief sagt, du sollst entschieden dran festhalten. Wenn du den Kurs festgelegt hast, du weißt, dieser Kurs führt zum Ziel, musst du entschieden dran festhalten. Du darfst nicht abweichen. Natürlich kannst du abweichen, aber dann jammer nicht rum, wenn du auf dem Felsen gefahren bist. Dann jammer nicht rum, wenn du über irgendwo hingekommen bist, wo du gar nicht hin wolltest, wo du sagst, um Gottes Willen, was mache ich eigentlich da? Dann jammer nicht rum über die Ergebnisse, die in deinem Leben sind. Wenn du einfach den Kurs nicht einhalten willst, wenn du nicht entschieden dran festhalten willst, dann musst du einfach sagen, ja, ich bin verantwortlich für diese Entscheidungen. Und ja, ich kann den Kurs ändern. Ja, heute schnaufe ich noch. Heute gilt diese Gnade noch. Heute ist heute. Heute kann ich es noch ändern. Ich könnte es ändern, wenn ich es ändern wollte. Ich kann es ändern. Und dann sagt der Heilige Geist durch diesen Psalm 95, heute, wenn du seine Stimme hörst, sag nicht, in 5 Minuten ist der Gottesdienst zu Ende, dann ist es endlich vorbei, dann kann ich einen Kaffee trinken, dann gehe ich nach Hause, dann vergesse ich alles hier. Weich bis zuletzt davon nicht ab. Weiche nicht ab. Noch einmal zurück zu der bereits zitierten Schriftstelle. Wenn ihr heute seine Stimme hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht, wie damals, als gegen ihn rebelliert wurde. Die waren direkt vor dem verheißenen Land gestanden. Das war einfach nur eine Entscheidung, die sie treffen mussten. Ja, wir vertrauen dir, Gott. Ja, was du zugesagt hast, das wissen wir, wirst du einhalten. Wir haben dich erlebt. Wir haben erlebt, wie du uns gerettet hast. Wir haben erlebt, wie du uns durch das Wasser hindurchgeführt hast. Wir haben erlebt, wie du uns versorgt hast in der Wüste. Und du hast das auch erlebt. Und ja, Herr, ich will nicht gegen dich rebellieren, sondern ich will mit dir gehen. Hilf mir. Und dann schließt dieser Abschnitt mit den Fragen, wer hat denn Gottes Stimme gehört und sich trotzdem gegen ihn aufgelehnt? Wer hat sich gegen ihn aufgelehnt? Waren es nicht die Menschen, die gerettet wurden? Wer erregte denn 40 Jahre lang Gottes Widerwille? Wer war das? Waren es nicht die, die gesagt haben, nee Gott, was du mir vorschlägst, will ich nicht, ich weiß es besser? Diese Leute haben sich 40 Jahre im Kreis gedreht. Und ich möchte dich einfach herausfordern heute und sagen, willst du dich weiter im Kreis drehen? Willst du dich weiter im Kreis drehen? Willst du am Ende des Jahres wieder dort sein, wo du am Anfang des Jahres warst? Oder willst du weiterkommen? Willst du in diese wachsende Beziehung zu Jesus kommen? Und wen meinte Gott, als er schwor, niemals sollen sie in meine Ruhe eingehen? Niemals. Das waren diese Leute, die gesagt haben, nee, Gott, wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Da hat Gott gesagt, so gut, dann ist es so. Und dann fasst er es zusammen und sagt, wir sehen also, was sie daran hinderte, das Ziel zu erreichen. Es war ihr Unglaube. Dieser Brief ist nüchtern, in der neuen Genfer Übersetzung kommt er richtig hart rüber. Du kannst du nicht ausweichen, du kannst dich dem nur stellen oder sagen, nee, interessiert mich nicht. Aber ich wünschte mir, du würdest dein Herz aufmachen und sagen, Herr, ich will viel mehr von dir erleben in meinem Leben. Ich will das beginnen zu verstehen, was das heißt, dir zu glauben und dir nachzufolgen. Wenn du noch nie diese Entscheidung getroffen hast, ist das für dich heute vielleicht eine gute Gelegenheit zu sagen, ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Aber für dich, der du schon diese Entscheidung getroffen hast, vielleicht musst du heute auch nochmal diese Entscheidung treffen und sagen, Herr, ich will nicht sein wie die Leute, die da vor der Grenze gestanden sind und gesagt haben, Herr, ich glaube dir nicht. Sondern ich will wie der sein, der sagt, ja, Herr, ich glaube dir. Ich folge dir. Ich will das Ziel erreichen. Wenn das dein Wunsch ist, wenn das dein Gebet ist, lass uns aufstehen und mit dem letzten Lied, mit dem Segenslied, diesen Gottesdienst beenden.